What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute vom vierten Tag in Cannes 2026. Hier ist Patrick und neben mir ist wieder meine traute Runde, Jakob.
Hallo.
Und Lida.
Hi.
Wie geht's euch beiden?
Peak Tiredness ist erreicht. Heute ist irgendwie der dritte Tag mit so 4-5 Filmen und danach wird's aber jetzt wirklich weniger. Aber ich spüre, dass jetzt echt sich sehr mit der Müdigkeit kämpfen muss. Was aber auch damit zu tun hat, dass viele Filme hier sehr langsam und gemächlich sind und einen nicht unbedingt wachrütteln.
Die Filme hier sind besonders lange dieses Jahr. Also wir haben sehr, sehr viele sehr lange Filme. Wir haben gerade den längsten im Wettbewerb gesehen. All of Us Sudden von Ryosuke Hamaguchi. Über den reden wir wahrscheinlich in der nächsten Episode. Mhm. Mir geht es gut. Morgen kommt so die große Welle auf mich zu. Morgen habe ich 5 Filme eingeplant von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Deswegen mache ich jetzt auch nach dem hier heute Schluss. Aber mir geht's ganz gut. Ich muss sagen, ich genieße die Zeit hier in Cannes einfach sehr, aus offensichtlichen Gründen. Es ist wunderschönes Wetter, man ist direkt am Wasser, relativ gutes Essen, was zwar nicht immer preisgünstig ist, aber trotzdem, man nimmt, was man kriegen kann. Es ist einfach eine schöne Atmosphäre, muss ich sagen. Die Qualität der Filme lässt bis jetzt noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber was nicht ist, das kann auch werden.
Ja, für mich leider noch ein bisschen mehr, aber ich bin auch noch guten Mutes, weil wir sind noch sehr, sehr früh im Festival geschehen. Und ja, ich hatte heute auch schon 3 Filme und nach dem lasse ich es heute auch gut sein. Ich dachte, wir reden mal heute, wir haben natürlich den Jane Schönbrunn-Film, über den wir vielleicht zuerst reden sollten, einfach weil wir den schon am längsten bisher aufgeschoben haben. Lida, willst du uns da vielleicht einführen?
Ja, also Jane Schönbrunn, ne, sie hatte so ihren Sundance-Groß-Durchbruch mit We Are Going to the World's Fair, wo es so um Body Dysphoria geht. Und der hat sie sofort schon so eine Art queeren Underground Kultregisseurin gemacht. Oder, also man sollte sagen, Jane Schönbrunn ist non-binary, aber im Deutschen ist es immer ein bisschen schwer, so diese They-Them-Pronomen umzusetzen. Darum hoffe ich jetzt, dass es so okay ist. Und zum ersten Mal Une Certaine Regarde eröffnet vom Film von einem Transfilmschaffenden. Also auch Riesending für die queere Community. Und dann kam ihr zweiter Film, I Saw the TV Glow, den ich auch ganz super fand. Und damit war sie dann absolut so im queeren Olymp angekommen. Und jetzt hat sie diesen Film, der so eine Art Splatter-Hommage ist, aber auch so ein bisschen Metafiction über die eigene Laufbahn. Denn wir haben hier eine, ja, so trans, non-binary, auf jeden Fall queere Filmschaffende namens Chris, die ein altes Splatter-Franchise namens Camp Miasma neu auflegen will, so rebooten soll. Und dieses alte Splatter-Franchise ist halt so typisch aller, ja, wenn man so an so Halloween, all diese ganzen Sachen denkt, so etwas so queer vor, problematisch und naja, was macht dann Hollywood? Holt irgendeinen queeren Menschen, der das rebooten soll. Im Film ist das diese sehr stark an sie selbst angelehnte Figur und die reist dann zu so einer absolut zurückgezogenen Schauspielerin aus dem ersten Teil, die so Norma Desmond-mäßig, was auch mehrfach im Film referenziert wird, im Setting des ursprünglichen Camp Miasma-Drehs lebt. Und da geschehen dann, ja, blutrünstige, unterhaltsame Dinge und es werden viele Süßigkeiten gegessen.
Ja, das Ganze ist so ein bisschen, also die Referenzen gibt es zuhauf in diesem Film. Die Hauptreferenz scheint so ein bisschen Sleepaway Camp zu sein. Das ist ein Slasher und Chris, die Protagonistin, sagt, das war ihr Queer Awakening, als sie den gesehen haben. Ich will diesen Film Sleepaway Camp nicht spoilern, aber die ihn will gesehen haben, können sich vorstellen, was das ist und wie sich das auf Camp Miasma übertragen lässt.
Ja, und ganz gut, Lida, dass du auch erwähnt hast, dass sie eben in Sundance ihr Debüt hatte, weil der Film ja auch so beginnt. Wir haben so diese Opening Credits, die mir mit am besten gefallen haben im Film, weil man da noch so ein Gespür bekommt für dieses ganze Franchise inklusive Merchandise. Wir haben diese ganzen VHS-Kassetten, die nacheinander kommen. Es gibt immer noch einen neuen Teil dieses Franchises. Und wir haben eben auch eine Einführung in die Protagonistin, die Filmschaffende, die von Variety auf so einer Titelseite als Sundance Wunderkind eingeführt wird. Und ja, was lässt sich dazu sagen? Ich glaube wirklich, ich gehöre nicht dieser Zielgruppe an. Ich fand das alles schon sehr suspekt, wie, es hat mich ein bisschen an Kristen Stewart vor einem Jahr erinnert, dass der Debussy einfach von so einer Fanschar wirklich überrannt wurde und sobald da die Münder aufgemacht wurden, um zum, nicht Q&A, aber zur Premiere eben auf der Bühne zu sein, dann ging es auch frenetisch los und dieser Saal war zum Bersten gefüllt. Also ich habe auch gar keinen Sitzplatz bekommen dort. Ich habe ganz hinten mehr oder weniger mit einer Freundin auf dem Flur gesessen, aber das war wahrscheinlich noch eine der besseren Varianten, weil im Debussy ist es ja auch so, dass man ganz an den Seiten zwar sitzen kann, es gibt dort Plätze, aber das ist so mit Sichteinschränkungen. Man kann dann wirklich ein Drittel der Leinwand nicht sehen oder so. Ja, ich fand das alles ein bisschen suspekt und ich habe einfach gemerkt, ich gehöre diesen Leuten nicht an, die das dort alles frenetisch feiern, weil ich hatte das Gefühl, noch bevor der Film uns überhaupt etwas geboten hatte, hatte der die Leute schon komplett eingenommen für sich. Und ich habe immer, also ich glaube, Humor ist ein guter Richtwert, um zu sehen, ob man mit einem Film auf einer Wellenlänge ist. Und ich konnte mit diesem Humor dort nicht viel anfangen. Es werden da ganz oft Witze drüber gemacht, dass ja Konsum irgendwie was Cooles ist. Also man kann das irgendwie wieder neu aufladen, irgendwie diese ganzen Brands, die es da gibt mit irgendwelchen Keksen und irgendwelchen Süßigkeiten und irgendwie wird sich da das Publikum...
Nestle.
Ja, aber wenn ich ganz kurz mal sagen darf, das war keine Konsumanspielung. Das war eine Ace-Anspielung, weil es darum einfach nur geht, dass sie eben auch stark asexuell geprägt ist und diese ganzen Süßigkeiten sind ein queerer Code, der für Asexualität steht. Bam. Weil es immer diesen Spruch gibt, der Standard-Ace-Spruch ist, I'd rather have a piece of cake. Und es gibt diese ganzen Witze über verschiedene Süßigkeiten. Da gibt es ganze Meme-Reime im Internet auf queeren Seiten, wo es nur darum geht, welche Süßigkeiten mag ich lieber als Sex? Und wenn die beiden eben Sex haben wollen, aber am Sex scheitern, weil sie eigentlich gar nicht wirklich Bock hat auf Sex haben und dann Marshmallows essen und am Ende in so einem Haufen von Süßigkeiten legen, ist das eine Ace-Anspielung. Und darum hat der Film für mich funktioniert. Es ist ein queerer Film, voller queerer Anspielungen.
Gut, okay, jetzt müsste man sagen, es geht so ein bisschen, also es ist ja ein Film, der so ein bisschen eine bunte Wundertüte ist in der ganzen Sache. Also es gibt Anspielungen auf verschiedene Codes innerhalb der Queer-Community, es gibt auch der Trans-Community natürlich sehr, sehr stark. Dann natürlich der Filmkultur wird fleißig durchzitiert, muss man sagen, aber auch allen möglichen Formen von, man hat das Gefühl, dieser Film wurde durch so einen Reddit-Twitter-Thread Fleischwolf irgendwie gedreht. Es gibt andauernd Wörter wie Trans, Misogynist, Monstrous Feminine oder auch Vogue und so, diese ganzen Internet- oder Kampfbegriffe oder auch akademische Kampfbegriffe werden hier fleißig hoch und runter zitiert. Das ist sowas, auf der einen Seite stehe ich dem schon offen gegenüber, aber für mich kam das nicht so richtig zusammen, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, das ist so ein Film, der mit so einer Gebrauchsanweisung kommt. Also so, der sich schon von sich selbst irgendwie erklärt und das fängt damit an, dass der Killer im Camp Miasma Franchise schon Little Death heißt und es dann aber die interne Aufladung oder die interne Reise der Protagonistin Chris ist ja, sie kann keinen Orgasmus kriegen oder sie hat Angst, sie hat Hemmungen davor, einen Orgasmus zu bekommen. Was jetzt auch interessant ist, wenn du sagst, es ist so eine asexuelle Anspielung, ist das nicht ein bisschen merkwürdig, dass es hier jetzt um eine Asexuelle geht, die Sexualität quasi erlernen muss?
Naja, sie erlernt sie am Ende. Am Ende entscheiden sie sich ja, dass es nicht wirklich wichtig ist. Zumindest habe ich das so interpretiert. Und auch schon in I Saw the TV Glow gab es ja so einige Sätze, die sich auf Asexualität beziehen und da schon zumindest ziemlich deutlich in die Richtung gehen. Und das ist ja auch immer noch ein sehr frisches Thema, würde ich sagen. Und das überhaupt präsent zu haben, finde ich schon ziemlich stark.
Aber mir ist da jetzt nicht klar geworden, also das ist jetzt auch bei weitem nicht der wichtigste Teil des Films oder so, aber man kann ja essen, ohne dass man Marken zu so einem Kult stilisiert. Aber das macht der Film ja die ganze Zeit. Also der Film endet eigentlich im Kapitalismus und in so einem Tankstellenregal. Und das finde ich dann einfach irgendwie komisch. Und dann ergötzt man sich die ganze Zeit an seinen vollen Einkaufswagen. Ich bin einfach in dieser Welt überhaupt nicht zu Hause. Dieser erste Film, den Jane Schönbrunn gemacht hat, der war so...
Zweiter Film. Der erste war ein Film über den Slenderman. Der heißt Horrible Not Good Thing oder so. Aber du meinst, we're all going to the world's fair. Viele Leute wissen es nicht. Ist auf YouTube, könnt ihr euch anschauen. Gut.
Ist das auch ein Langfilm?
Ist eine Stunde lang.
Okay. Ja, jedenfalls, da hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, okay, der ist an etwas dran, der ist an der Digitalität dran, der ist an Instabilität von Identitäten interessiert. Und vor allem hat er eine Offenheit, der will Fragen stellen, der ist sich unsicher. diese Filme, die letzten beiden, die sind sich nicht unsicher. Die breiten ihre Thesen ganz klar aus und die kommen gar nicht mehr mit irgendeiner Neugier rein. Und das, solche Filme sind mir selten irgendwie sympathisch.
Man hat das Gefühl, man sieht hier das Werk von jemandem. Jane Schoenbrunn hat ja jetzt erst 4 Filme gedreht in der Form. Und deswegen ist sie noch mehr oder weniger im Kommen sozusagen. Man hat das Gefühl, hier den typischen Fall von einer Regisseurin zu haben, die direkt meint, sie muss jetzt ihr großes Meisterwerk irgendwie drehen und deswegen steckt sie so viel in diesen Film. Man kann das alles irgendwie endearing finden, aber durch diesen Versuch, das alles abzurunden, scheitert sie in meinen Augen auf ganzer Linie, weil das Ganze fängt schon mit der Ästhetik an. Du meintest, we're all going to the World's Fair. Das war ein Film, der hat vor allem ästhetisch Fragen gestellt. Der hat vor allem gesagt, wie sieht ein Film heutzutage noch aus, wenn Bildschirme überall um uns herum sind? So, wie verformen sich überhaupt unsere Sehgewohnheiten? Kann so etwas wie ein Loading Screen vielleicht so ein Spannungsmoment irgendwie sein?
Ja, und wo sind die Grenzen, oder?
Und wo sind die Grenzen zwischen dem, was da ist und was nicht mehr da ist? Und wie du schon gesagt hast, das sind Filme, die Fragen in bezüglich auf sexuelle Orientierung und Identität stellen. Hier jedoch ist jetzt alles so total abgeriegelt und verpackt und kommt auch noch mit so einer Anleitung dazu, wie man sich irgendwie jetzt zu etwas positionieren soll. Beziehungsweise auch diese Unmündigkeit der Protagonistin hat mich auch irgendwie so sehr gestört. Man hat das Gefühl, sie wird eigentlich so richtig in so eine Erweckungserlebnis so reingeführt irgendwie. Und das war alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen merkwürdig einfach. Und ich muss auch sagen, diese Filme sind ästhetisch, also I Saw the TV Glow und dieser jetzt, sehen halt einfach nicht interessant aus. Also die sind alle so in diesem verspielten Pappmaché-Matte-Painting-esken Ästhetik sind die schon drin. Aber das wird leider zum Verhängnis, wenn wir dann zu den einzelnen Szenen aus Camp Myers mal sehen. Es gibt dann so ein Centerpiece des Filmes, wo sich Chris und Gillian Andersons Figur dann einen dieser Filme ansehen. Und das ist dann leider sehen diese Filme einfach nicht so aus, wie diese Filme damals einfach, also wie Sleepaway Camp oder wie Friday the 13th, wie die aussehen. Also das waren Filme, die litten an einer ganz großen, zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre, litten an einer ganz großen Budget Restraint. Also da waren viele Dinge nicht möglich. Was kriegen wir hier? Wir kriegen One-Takes nach dem anderen. Wir kriegen perfekt ausgeleuchtete Sets. Also alles, was diese Filme, und da das Problem daran ist, auch gerade dieser Klassenunterschied, der in diesen Filmen, der geht komplett flöten. Also man hat das Gefühl, jetzt Hollywood und Arthouse und was auch immer, Independent damals, ist jetzt zu so einer, oder wird durch diesen Blick zu so einer eigenen Masse irgendwie zusammengewurschtelt und deswegen wehre ich mich so sehr gegen diesen Film.
Okay, Lida, wieder Worte.
Ja, ich fand das Set-Design ganz großartig, genau schon wie dieser Vorspann, den du erwähnt hast, wo es durch diese ganze Filmgeschichte geht und man den ganzen Film vom Aufbau des Franchise bis zum Abstieg des Franchise verfolgt, inklusive dieser Merchandising-Produkte, die man kennt, diesen ganzen Comic-Referenzen, Computerspiele, DVDs, die sich dann noch angeguckt werden, wo man so diesen alten DVD-Auswahl-Screen sieht und dann irgendwie das nostalgische Herz selbst in mir irgendwie ein bisschen anfängt zu schlagen. Oder dieses ganze Konzept im Kern von Film eben, wie es ist. Einerseits, wenn sie ihm sagt, sie hat ihr Queer Awakening durch diese Horrorfilme, was ja bei ganz vielen queeren Menschen so der Fall ist, dass man diese Außenseiterfigur sieht, diese monströse Außenseiterfigur, die natürlich ganz viel mit Queerness zu tun hat, aber andererseits also so ein ganz ambivalentes Verhältnis dazu hat, dass man einerseits durch diesen Film pathologisiert wird, denn es ist ja so ein Horror-Trope, oh, da war irgendeine Figur so ein bisschen queer oder queer-coded Villain und dann ist sie zum Massenmörder geworden. So Ed Gein-mäßig, ne? Und Schweigen der Lämmer und dieser ganze Kram. Und dass man also das einerseits faszinierend findet, aber sich andererseits davon abgestoßen fühlt. Und das spiegelt ja auch wieder dieses Verhältnis zur Sexualität. So einerseits das, was Faszinierendes halt, aber das auch nur wieder auf einer theoretischen Ebene. Auch das mit den Süßigkeiten habe ich dann auch noch so gesehen am Ende, diese Szene im Supermarkt, dass sie quasi sagen, manchmal Junk zu mögen ist okay. Du musst nicht immer nur in allem perfekt sein in deiner moralisch-ethischen Auswahl. Manchmal darfst du auch wie Junkfood oder intellektuelles Junkfood gut finden. Und es ist nicht weiter schlimm. Und so habe ich diese Szene einfach nur interpretiert. Also gar nicht so, dass es um das Kaufen, um des Kaufens willen geht, sondern dass das Kaufen hier von Süßigkeiten und ungesunden Sachen mehr eine Metapher ist. Denn es werden ja wirklich haufenweise ungesunde Sachen in dem Film gegessen.
Aber ich denke wirklich, dass die Marken wichtig sind hier.
Ja, ich denke aber, dass die Marken mehr so einen Nostalgiefaktor haben, so wie Tamagotchi. Bei Tamagotchi geht es um die 90er und es geht nicht darum, dass es Bandai war.
Ja, gut.
Also, und so sehe ich das mit Jolly Rangers. Das sind halt Nostalgiemarken wie Kinderschokolade oder Überraschungsei für uns. Bei Überraschungsei denken wir ja auch nicht daran, ich will diese Kindermarke oder Ferrero oder sonst was konsumieren, sondern wir denken daran, wie wir als Kind waren. Oh, ich habe das geschüttelt. Hoffentlich habe ich eine von den Sammelfiguren und diesen ganzen Kram. Und darum, also um diesen Faktor, denke ich, geht es mehr.
Ganz kurz für den Authentizitätsfaktor. Hier ist gerade Ryosuke Hamaguchi vorbeigelaufen.
Oh, wow.
Aber ja, also mal angenommen, ich habe jetzt Nostalgie zu Schlecker, der Marke, dem Supermarkt, wo ich immer, weil mein Vater mit mir da immer einkaufen gegangen ist. Die Marke gibt es nicht mehr, weil Schlecker leider ein korruptes Unternehmen war. Jetzt ist jetzt die Frage, soll ich das jetzt auch irgendwie nostalgisch verklären, so ein bisschen? Nee, ich finde, an sich verstehe ich dieses Prinzip, aber es geht für mich einfach nicht auf, weil es geht weniger um jetzt Kaufen oder Konsum, sondern was ich aus diesem Film so ein bisschen pocht, ist so dieses Genieße. Du musst genießen irgendwie. So, du musst doch es muss doch irgendwas geben, was man genießt. Und das ist so ein. Es gibt kein Nicht-Genießen in dieser Welt irgendwie so richtig. Und auch es wäre doch mal interessant, so eine komplette Verweigerung gegenüber jeder Form von Genuss zu sehen. Und da, finde ich, hatte der Film gerade durch seine asexuellen Anspielungen irgendwie ein Potenzial hinzugehen. Und er nimmt es irgendwie überhaupt nicht wahr. Oder beziehungsweise, jetzt kann man sagen, ja, es ist okay, mal Süßigkeiten zu essen. Wie wäre es denn mal mit so einem etwas konkreteren irgendwie? Wie wäre es, was ist, wenn ich immer Süßigkeiten essen will zum Beispiel?
Ja, ich wollte vielleicht noch anschließen zu dem, was du gesagt hast, Lida, zu diesem, das ist ja fast schon ein Leitmotiv des Films, oder dieses Zitat, als gesagt wird, wir haben nicht die Filme gemacht, die Filme haben uns gemacht. Und ich glaube, ich habe da ein bisschen ein Problem damit, weil das im Prinzip so einen Determinismus bezeichnet, der dann auch kein Wachstum mehr zulässt. Also der lässt es ja dann nicht zu, dass wir dem Griff nochmal entkommen, dass wir diese Filme, also heute würde man ja ganz oft sagen, ein Kunstwerk ist nicht das Kunstwerk selbst, sondern wie wir mit diesem Kunstwerk interagieren und wir zusammen kreieren das neue Kunstwerk. Und ich habe das Gefühl, der Film hat sich dann davor irgendwie verschlossen, allein mit diesem Zitat, weil das wirklich so zentral in diesem Film steht. Und eine Sache wollte ich vielleicht noch anmerken und wir müssen auch bald weiterkommen und ich will hier auch nicht den letzten Punkt haben zum Film vielleicht, weil ich, wie gesagt, nicht der bin, der mit dem so viel anfangen konnte. Das ist diese Sexszene, weil mir schien die wieder so unglaublich didaktisch zu sein. Ich habe das Gefühl, dass man hier auch so einen TED-Talk gehört hat. Helden, du musst dich deiner Gelüste nicht schämen oder deiner Begierden. Es wird alles gut. Und ich habe das Gefühl, das hätte auch so ein, wie heißen diese Genres auf YouTube, wo die Leute so flüstern und einem...
ASMR.
ASMR. So ein Gefühl hatte das für mich. Und vielleicht hat es auch irgendwie entfernt damit zu tun. Aber jedenfalls werden dort die Thesen so lautstark hervor, also auch wenn es mehr geflüstert ist, aber ich habe das so als Brüllen wahrgenommen. Deshalb, wie schon in TV Glow, dieses ganze Allegorische, das kommt mir eher wie so eine These vor und dann macht mir das den Film auch sehr madig, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, Lida?
Ich habe das mehr so interpretiert, dass ja dieser Genussfaktor, diese Sexszene, ja, die, du hast recht, die ist schon in vielen Punkten klischeehaft, aber sie wird ja ganz bewusst abgebrochen ab so einem bestimmten Punkt, wo die einfach sagen, hey, das ist peinlich, lass uns mal einfach was essen. Und dann machen die das. Also, dass es dadurch quasi wieder dekonstruiert wird. Und ich kann das verstehen, diese Kritik an diesem Punkt, die Filme machen uns, aber ich denke, dass es irgendwo auch eine Wahrheit drinsteckt, weil dieser enorme Einfluss von Filmkultur auf die Gesellschaft und auch auf den Einzelnen oder die Einzelne so stark ist, dass ich mich oft selber frage, kann man dem überhaupt entkommen? Weil ich nämlich auch Filme so sehe wie Goebbels, der mein, also nicht, dass ich jetzt so der Goebbels-Fan bin, aber Goebbels hat wirklich das Filmzitat gemacht, wo ich denke, das ist einfach wahr. Nämlich er meinte, Film ist die größte Propagandamaschine des 20. Jahrhunderts. Und das stimmt, des 21. Jahrhunderts wäre dann wahrscheinlich das Internet, aber für das letzte Jahrhundert, in dem er lebte, hatte er recht. Film war die größte Propagandamaschine des 20. Jahrhunderts und das wirkt ja auch auf unsere Generation noch ganz stark nach. Und die Frage ist, können wir dem entkommen?
Stimme ich komplett zu und ich glaube, wir können dem auch nicht entkommen. Ich finde nur, dass das die Ausgangsfrage sein sollte und nicht der Endpunkt. Und ich habe das, für mich hat sich dieser Film so angefühlt, als sei das der Endpunkt.
Ja, es ist dann doch ein Film, Film, der zu sehr einfach auf Kuschelkurs ist irgendwie. Auf der einen Seite ein Film, der jenseits von solchen Binaries existieren will, aber der dann doch einfach zu sehr geliebt werden will. Und das beißt einfach sich mit mir. Na gut, man kann zumindest schön über ihn diskutieren.
Man kann auf jeden Fall darüber diskutieren. Und ich will auch nochmal anmerken, falls wir, du hast es vorhin auch schon gesagt, Lida, falls wir währenddessen mal gemisgendert haben, sorry, es ist halt wirklich schwierig auf Deutsch darüber zu reden. Ja, das war also Jane Schönbrunns, ach, der Titel ist so lang, Miasma.
Teenage Sex and Death in Camp, Miasma.
Genau, also einen großen Daumen hoch und zwei eher nach unten. Wir haben dann einen, ja, quasi deutschen Beitrag hier, Fatherland von Pavel Pavlikovsky, ist das korrekt? Ja. Der hatte ja zuvor Ida und Cold War. Cold War habe ich noch nicht gesehen. Ida habe ich aber schon in ganz guter Erinnerung. Ja, wir haben hier eine lose Adaption, zumindest eines Teils des Colm Tobin-Romans, The Magician. Der war ja relativ erfolgreich vor ein paar Jahren. Vielleicht, Jakob, willst du uns da einführen?
Ja, The Magician, das spielt natürlich auf Mario und der Zauberer von Thomas Mann an. Thomas Mann, der ja, ich glaube, ich muss Thomas Mann nicht einführen, glaube ich. Thomas Mann ist damals während des Dritten Reiches aus Deutschland geflohen, ins Exil in die USA zusammen mit dem Großteil seiner Familie, hat seinem Land im Rücken gekehrt. Dann jetzt sind wir im Jahr 1949. Die Familie von Thomas Mann ist sehr, sehr zerbrochen, also besonders sein Sohn Klaus Mann, der ja auch Schriftsteller war und der das kontroverse Buch Mephisto über den noch kontroverseren Schauspieler Gustav Gründgens, der ja sogar sein Schwager war, herausgebracht hat. Der im Film dann, also Gustav Gründgens taucht im Film dann auch auf, über die Szene können wir auch noch kurz reden. Und seine Familie ist relativ zerbrochen, Deutschland ist sowieso zerbrochen und nun wird er 1949 von den Alliierten, von den USA und von den sowjetischen Vertretern zurückgeholt, weil er eine Rede halten soll in der Hoffnung, dass seine schriftstellerische Weisheit...
Beziehungsweise zwei Reden, ne?
Er soll zwei Reden halten in der Hoffnung, dass seine schriftstellerische Weisheit dieses Land wieder irgendwie vereint oder eher im Sinne von den USA oder der Sowjetunion gestaltet. Beide Mächte zerren an diesem Intellektuellen, der ja so komplett weltlos, also Thomas Mann ist so eine Gestalt, die war immer komplett weltlos. So, Thomas Mann hatte das große Pech, dass er im 20. Jahrhundert seinen Großteil seines Lebens verbringen musste, wenn er doch eigentlich so eine Gestalt des 19. Jahrhunderts war und sich immer mehr so dieser Aristokratie zugehörig gefühlt hat. Und Pawlikowski erzählt das in formal strengen, wahnsinnig klaren Schwarz-Weiß-Bildern, die alle sehr, sehr durchkomponiert sind. Also man hat das Gefühl, hier steht kein Grinsen von irgendeinem Statist in der Masse, passiert hier irgendwie durch Zufall. Und er hat natürlich Tochter Erika im Schlepptau, die gespielt wird von Sandra Hüller.
Ja, und Erika, eine solch große Figur für ihn im Leben. Lida, willst du dahingehend anknüpfen?
Genau, es war für mich hier sehr interessant zu beobachten, dass in vielen Kritiken oder Diskussionen offenbar dieser Fakt nicht bekannt ist, dass Erika Mann tatsächlich in Realität nicht auf dieser Reise dabei war. Es war Katja Mann, die Gattin, die dabei war. Und Erika Mann hat damals zu diesem Zeitpunkt gesagt, sie möchte deutschen Boden nicht nochmal betreten. Sie war auch diejenige, die ihren Vater dazu brachte, in den 30ern ganz klar Stellung zu beziehen gegen die Nazis. Denn Thomas Mann war mehr so, also still dagegen sein, aber bloß nicht zu laut. Ja, und sie war von Anfang an ganz krass dagegen und hat dann eben auch zu diesem Punkt, als er da zurückgekehrt ist, de facto, zumindest für diese Reise, also ist er entweder in die USA gegangen in sein Exil, er ist nicht endgültig zurückgekehrt in irgendeines der beiden entstehenden Deutschlands, gesagt, dass sie das nicht macht. Und sie war ja auch ganz eng mit ihrem Bruder Klaus, der ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte. Und stand dadurch so ein bisschen auch zwischen den Stühlen, weil sie ein wesentlich näheres Verhältnis zum Vater hatte, die übrigens nie eine Tochter wollte und ganz enttäuscht war, dass Erika Mann kein Sohn geworden ist, weil er meinte, so ja, patriarchalischer Kommentar, so Note 1, ein Sohn hat etwas Poetischeres. Das sind so Sätze, ne? Da knirscht so Feminismus.
Thomas Mann hat sehr, sehr vieles Merkwürdiges in seinen Tagebüchern geschrieben. Wir erinnern uns alle an die Stuhlgang-Episode aus einem seiner Tagebücher.
Oh ja. Ja, da kommt Traumata hoch, aber also das hat er eben gesagt. Und somit war auch ihr Verhältnis zum Vater nicht unbelastet, weil sie vielleicht auch deswegen eben ihm so oft begleitet hat und ihn so viel unterstützt hat, weil sie eben immer dem genügen wollte. Diesem Bild des missglückten Sohnes, der ja nur ein Mädchen ist, und immer wieder zeigen, dass sie als, sie war ja auch eine sehr buschikose Frau, aber vom Typ her, dass sie dem genügen kann. Also diese Beziehung zwischen beiden ist schon interessant, aber letztlich setzt sich halt der Regisseur in seiner Adaption des Buches über einige Grundsätze ihrer Persönlichkeit hinweg und verkehrt die ins Gegenteil. Und das finde ich sehr problematisch.
Kannst du das weiter ausführen?
Also zum Beispiel eben dieser Punkt, dass sie so krass gesagt hat, sie will nicht nochmal nach Deutschland. Und was macht er? Er versetzt sie nochmal nach Deutschland, gerade da, wo sie gesagt hat, das will ich nicht. Und er hätte diesen Film ja auch inszenieren können mit Katja Mann. Das war ja auch eine interessante Frau. Super interessant. Noch unsichtbarer als Erika. Also warum nicht das?
Ja, also das ist auch so ein großes, ich glaube, an der Figur Erika Mann störe ich mich so fast am meisten in diesem Film. Also, dass sie jetzt mit auf die Reise kommt und dass das jetzt sich diese Fiktion, das ist jetzt halt irgendwie auch dem Buch geschuldet. Man kann jetzt Pawlikowski ankreiden, er hätte das vielleicht mehr hinterfragen sollen. Das ist halt so das Experiment, was hinter dieser Realfiktion steht. Aber das Problem ist, Erika Mann ist eigentlich nur existiert in diesem Film mehr so als Gewissensbissen im Kopf ihres Vaters, so ein bisschen. Also es geht immer nur, dass sie jetzt sagt, ihn rütteln will und sagt, jetzt bezieh doch endlich Stellung, so, du bist nicht alleine auf der Welt, schreit sie ja dann auch noch in einer sehr pathetischen Stelle. Und das größte Problem ist dann auch noch, dass ich das Gefühl habe, Thomas Mann selbst ist eigentlich im Film so eine Art Gewissens, größerer Gewissensbiss, um diese Frage zwischen zwei ideologischen Mächten nach dem Trauma des Krieges zu existieren. Also ich habe das Gefühl, diese Figur existiert nur so, um so dieses Thema irgendwie durchzuexerzieren, aber man hätte auch irgendwie irgendjemand anderen nehmen können, wenn ich ehrlich bin, weil es geht nicht wirklich um seine Literatur, es geht nicht um das, was er geschrieben hat, was ja da ist irgendwie so. Der Zauberberg oder Buddenbrooks handeln ja davon, von einer Welt, die aufhört zu existieren, von einer scheidenden Welt, die irgendwann in langsam, aber sicher verschwindet. Und jetzt ist die Frage, was bleibt so davon über? Ich finde, der Film hatte so viele Möglichkeiten, um daraus mal was Intellektuelles zu machen, aber es interessiert ihn leider nicht.
Ja, wir haben oft diese Scheindiskussionen, die nach 2-3 Sätzen abgebrochen werden, wo man denkt, okay, jetzt könnte es eigentlich Fahrt aufnehmen. Wir haben eben aber auch schon, und ich glaube, das ist dann eben der Ansatz Pawlikowskis, dass es primär wirklich um diesen Cold War, wie ja auch sein Vorgängerfilm heißt, darum geht, wie Menschen instrumentalisiert werden. Wir haben ja auch diesen großen Kontrast der vermeintlich freien westlichen Welt, wo wir aber eben die freien Nazis eben auch auf der Straße gröhlen hören. Auf der anderen Seite im Osten haben wir einen Mann, der es irgendwie schafft, zu Thomas Mann ins Hinterzimmer zu gelangen, an allen Wächtern und so vorbei, und der ihm dann eben sagt, was in den sowjetischen Strafgefangenenlagern vor sich geht, worüber niemand berichtet. Also diese beiden
Sachen. Ja, wo übrigens auch keine Nazis saßen, sondern schon die ersten politischen Gegner des sozialistisch-stalinistischen Systems.
Genau, also wir sehen auf beiden Seiten sozusagen die eine Sache ganz offen ausgetragen, ja, die Kontinuitäten der Nazizeit, während auf der anderen Seite vielleicht Systemkritiker und so weiter, die jetzt nicht mit den Nazis zu tun haben, dass die eben eingesperrt werden. Also wir haben in der Hinsicht, fand ich das interessant, ich wünschte eben, dass, wenn man sich schon nicht so auf Thomas Mann als intellektuelle Persönlichkeit fokussiert, dass man den Schwerpunkt dann doch mehr darauf gesetzt hätte. Ich muss aber sagen, im Gegensatz zu dir, Jakob, hat mir zumindest die Sandra Hüller-Figur, die Erika, vielleicht nicht als eigene Figur gefallen, aber in Kombination mit Thomas Mann. Also Thomas
von
Mann,
Hans Zischler gespielt.
Genau, Hans Zischler. Und das hat mir schon gut gefallen, weil man gemerkt hat, wie die Sandra Hüller-Figur alle Koordinaten irgendwie kennt. Sie weiß genau, wie die Abläufe ihres Vaters funktionieren, wann er seine Zigarre raucht, wann sie wieder eingepackt wird, welche Zeitung er wann liest. Sie kann sich mit ihm auch messen, was bestimmte Diskussionen angeht und so. Und immer wenn es um die beiden ganz konkret geht, fand ich den Film wahrscheinlich am stärksten. Und für mich war auch die beste Szene die Pressekonferenz relativ zu Beginn des Films. Sie dort eben auch so als Dolmetscherin in Erscheinung tritt und man einfach merkt, okay, sie spricht gerade, fließen drei Sprachen im Grunde und man merkt richtig, wie er sich auf sie stützt in dieser Szene auch, wie er weiß, dass er sich bei den Pressefragen und so auf sie verlassen kann. Ja, ich habe jetzt nichts groß formal hinzuzufügen, weil ich glaube, das habt ihr beide schon ganz gut beschrieben. Ich weiß auch nicht, irgendwas noch dazu
ja,
hinzuzufügen?
Können wir noch ein paar Worte über diese Ästhetik verlieren, die ja Pawlikowski jetzt dreimal eingesetzt hat, und es scheint ja wohl auch so zu sein, dass Ida, Cold War und der hier jetzt so eine Art Trilogie dieser Enteignung durch den Krieg bilden. Diese Bilder sehen wahnsinnig, sind ja von Lukas Czar geschossen, der ja auch The Zone of Interest zum Beispiel geschossen hat. Die sehen wahnsinnig gut aus. Also sie sehen wirklich wie so perfekt fotografierte Fotos aus. Aber ich habe trotzdem so ein bisschen das Problem, wozu ist diese Ästhetik eigentlich da, außer für sich selbst, außer um so ein, um sozusagen, so hat ein artistischer Film irgendwie auszusehen, weil es evoziert irgendwie kein damals, also das ist viel zu gestochen scharf, um so ein damals zu evozieren in meinen Augen. Und auf der anderen Seite kann man jetzt sagen, ja, das ist alles so aus diesem Novocento-Malerei-Prinzip. So, es gibt einen Fixpunkt und von dem aus gliedert man so ein gesamtes 4:3-Frame irgendwie heraus. Und das will irgendwie klassizistisch sein, aber in meinen Augen wirkt es einfach nur postmodern. Und ich verstehe einfach nicht, ich habe in allen drei Filmen nicht verstanden, was dieser Stil irgendwie jetzt zu dem Inhalt beiträgt.
Ja, ich habe das so ein bisschen interpretiert als eine Unterstreichung der Dualität zwischen den beiden Positionen, die Erika und Thomas Mann verkörpern, sowie dem sozialistischen und dem BRD-System, so diesem Post-Nazi oder Neonazi, kann man schon fast sagen, System. Aber das ist halt auch ein bisschen gewollt. Also es hat was absolut Kunsthandwerkliches, das kann man nicht abstreiten.
Weil es ist leider Gottes, und wir bringen es mal auf den Punkt, sagt es alle mit mir, es ist ein Awards-Bait-Film. Es ist ein Film, der gemacht wurde, um Preise zu gewinnen.
Ja, aber am schönsten fand ich einfach die Szene, so Erika Mann knallt Gustav Gründgens ein. Das sind so Szenen, da
ja,
muss man
stimmt.
einfach lachen.
Über die,
also,
Szene,
das ist einfach
über die Szene können wir noch kurz reden, weil ich fand, an sich steckt in so einer Szene so, Erika Mann begegnet Gustav Gründgens.
Und Erika, nur kurz gespielt von Jori Meyerhoff, ne?
Ah ja, stimmt, genau. Erika Mann begegnet ihrem Ex-Mann Gustav Gründgens, so der Nazi-Kollaborator Nummer 1 irgendwie wieder. Und in dieser Szene steckt irgendwie so viel Potenzial, und natürlich ist diese Ohrfeige, reiht sich irgendwie jetzt schon so in den Kanon an ikonischen Sandra Hüller-Momenten ein. Aber mich hat die Szene irgendwie hinten raus so ein bisschen enttäuscht, weil ich das Gefühl habe, diese ganze Unterhaltung diente so mehr so der Exposition und nicht dazu, dass irgendwas daraus gemacht. Also es geht nur darum, dass uns jetzt hier dieser Konflikt erklärt wird, aber dass nicht irgendwie groß was daraus gemacht wird vom Film.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Die ist expositorisch. Man muss aber sagen, dass der Film das über weite Strecken schon ganz gut macht, weil er ja zumindest die Ausrede hat, dass den ganzen AmerikanerInnen und so, dass denen erstmal gewisse Dinge erklärt werden müssen. Und es wird auch mal ein Witz gemacht, dass ein Brief eben ankommt und Amerikaner sagen, ja, okay, wir verstehen ihn nicht, das müssen sie uns übersetzen. Also es gibt ganz viele Strukturen, die den Figuren eben klar sind, aber die den AmerikanerInnen und den ganzen Besatzungsmenschen vor Ort eben nicht klar sind. Und deshalb haben hier gewisse Einführungsdialoge ein bisschen besser funktioniert für mich als in anderen Filmen vielleicht. Gleichzeitig finde ich aber auch, wenn man so eine Szene hat, dann musst du die schon voll auskosten, weil da, wie gesagt, da steckt ein Haufen Potenzial drin. Es könnte eine 15-Minuten-Szene sein oder so.
Ja, ich meine, da stellt sich halt in dieser Ohrfeige eine Form von Bildungsbürgerkultur gegen eine andere Form von kollaboratistischer Bildungsbürgerkultur, und all die Leute, die eben vielleicht so ein paar Urahnen hatten oder Großeltern in der
ja,
Zeit.
Ja, wir haben die Wagner.
Die Wagner-Zwillinge.
Enkel oder Neffen? Ich bin gerade nicht sicher.
Ich glaube, es sind die Neffen.
Okay.
Ja, die dann auch auftreten und denen Thomas Mann eine Abfuhr erteilt. Und dann haben wir eben hier so dieses Bildungsbürgertum der Stillschweigenden, die vielleicht nicht offen dagegen waren, aber auch nicht ganz laut dafür, die dann ganz symbolisch sagen können, wir waren ja schon immer dagegen.
Also wie gesagt, also das hätte irgendwie so fast schon einen ganzen Film irgendwie an sich, so dieses Verhältnis irgendwie gebildet, so kann Kunst unpolitisch sein, gibt inwiefern, wie rechtfertigt man von sich, dass man an diesem Ideal festhält, dass Kunst apolitisch ist. Ich persönlich würde sagen, nein, aber es wäre ja interessant zu sehen, so einen Diskurs mal irgendwie ausgetragen zu sehen. Na gut, jetzt haben wir halt wieder mal einen Film, der den feuchten Traum aller Deutschlehrer bildet.
Ja, es ist ein Film, den man im Deutschunterricht irgendwann sehen wird, wo man sich aber dann eigentlich fragen müsste, okay, dafür steckt wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Substanz darin, um wirklich über Themen weiter... Na gut, man kann sagen, es ist ein Anfang. Ne? Es ist ein Anfang für eine Diskussion, die sich dann hoffentlich in Textlektüre fortsetzt. Ja, wir sind schon recht fortgeschritten in der Zeit. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir noch über mehr Filme sprechen können, aber ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand noch so einen kleineren Film, den man noch unterbringen kann?
Ich kann ja ganz kurz erwähnen, dass ich heute den neuen von Radu Jude gesehen habe. Ne?
Den haben wir alle gesehen,
den habe ich auch gesehen.
Ja, wunderbar, das passt, ja. Denn das ist ja auch so ein Dauergast auf der Berlinale, wo ich auch mit seinem Werk von Anfang an fast vertraut gemacht wurde. Und er macht wieder, was er immer macht. Ne? Er stellt Klassenkonflikte dar, er lässt sich über die Bourgeoisie aus. Sein Humor ist diesmal nicht ganz so bissig. Die Bilder sind etwas glatter als gewohnt. Und ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen so der Film ist, mit dem Radu Jude mehr in den Mainstream durchbrechen konnte, in dem er ja auch schon mal teilweise war mit so Afferim und so Filmen. Also die Mainstream-affiner sind, definitiv. Er ist auch nicht so lang und so provokant wie andere seiner Filme, aber für mich war er auch ein bisschen zu beliebig und ist halt immer wieder das Gleiche, auf dem er rumkaut, ne?
Ja, es war so ein bisschen more of the same. Ich fand diesen Film teilweise wirklich wahnsinnig lustig. Also gerade so diese Abendessszene, wo dann dieser unterschwellige Klassizismus von diesem französischen Ehepaar immer wieder hochkommt. Aber auch diese, das hat mich so abgeholt, diese Szene, wo irgendwie man das Gefühl hat, jetzt wird über Ukraine und Russland am Essenstisch und auf einmal schleicht sich so eine ganz unangenehme Dringlichkeit da so rein. So auf einmal muss dieser Konflikt jetzt am Essenstisch gelöst werden, was ja ein komplettes Ding der Unmöglichkeit ist. Und er hat auch gerade so dieses, ich fand ihn auch emotional, weil es geht dann ja auch sehr um die Chambermaid und ihre Beziehung zu ihrer abwesenden Tochter, die ja noch in Rumänien ist. Ich fand ihn auch relativ berührend durch ihre Abwesenheit und wie sie ja eigentlich nach Hause will und so. Das ist zwar jetzt kein besonders tiefer Konflikt, aber hat mich überrascht, dass ein Radu Jude für mich auch was hat fühlen lassen.
Also das sollten wir vielleicht ganz kurz sagen. Der Film ist inspiriert von Octave Mirabeaus gleichnamiger Novelle, Diary of a Chambermaid, und setzt hier nun
eine rumänische... Wurde schon mehrfach verfilmt auch.
Genau, ja. Das ist sehr bekannt. Und das jetzt hier als rumänisches Kindermädchen in der Gegenwart, die für eine französische Bourgeoise-Familie da ein anderes Kind betreut, was ja auch ein ganz großer Faktor ist, auch historisch im Dienstbotentum, dass man die eigenen Kinder vernachlässigen muss, um Kindermädchen zu sein für die Kinder der Reichen.
Ja, ich bin dahingehend schon ihm immer noch dankbar, dass er die Gegenwart immer wieder in diese Festivals reinholt, weil es gibt so viele Schmonzetten, die hier laufen, und man ist dann auf einmal 20 Jahre, wir haben gestern über diesen Film geredet, den ich gesehen habe, Lieder, als man eben in den frühen 2000ern ist, damit man sich nicht mit iPhones und so weiter auseinandersetzen muss, ja, damit man glaubhaft eine Geschichte darüber erzählen kann, dass ein Vater nicht gefunden werden kann und so. Aber Radu Jude, also man kann von ihm halten, was man will, aber man muss ihm zugestehen, er ist immer an der Gegenwart interessiert. Er scheut sich nicht davor zurück, irgendwie diese ganze iPhone-Ästhetik mit einzubauen. Das ist ein Teil dieser Welt, in der die Figuren leben, und die wird als solche auch gesehen. Und dahingehend bin ich schon dankbar. Ich mochte den als solchen, aber ich würde auch zustimmen, das ist ein Beiwerk. Ich glaube, er ist einfach unfassbar produktiv. Er hat ja auch schon wieder den nächsten angekündigt. Also er hat die letzten Jahre ja schon einen nach dem anderen herausgeschossen. Ich glaube, der nächste ist an Rossellini dann angelehnt oder so. Also er ist, also wieder
schon
mal,
glaube
ich. Ja, ich habe ein Interview mit ihm als Roundtable auf dem Plan. Also dann lerne ich vielleicht mehr darüber, was er als nächstes macht.
Und was wollte ich noch sagen? Ja, einfach okay, es gibt solche Strukturen immer noch, ne? Also es gibt, das ist jetzt klar, dieser Roman hat schon ein Jahrhundert auf dem Buckel oder so, aber diese Strukturen, und wir kennen das ja auch von den SpargelstecherInnen und so, die dann nach Deutschland irgendwie eingeflogen werden oder so. Diese Strukturen gibt es heute auch noch, und dahingehend fand ich den schon der Wirklichkeit eben entsprechend und so eine europäische Gesamtperspektive aufzeigend. Und ja, ich muss auch sagen, ich fand den hin und wieder sehr, sehr witzig. Deshalb, ja, einer der Filme, mit denen ich hier definitiv am wenigsten Probleme hatte.
Gut.
Ja, ich glaube, damit belassen wir es. Morgen sprechen wir über den Hamaguchi-Film All of a Sudden oder Suda auf Französisch. Und welcher steht noch an? Ich weiß gar nicht. Haben wir noch?
Lasst euch überraschen. Wir haben einiges geguckt. Also wenn nicht, geben wir euch auch immer wieder so ein bisschen so ein Potpourri von den kleineren Sachen, die man hier sieht, weil da auch eben viele nette Dinge dabei sind, die man zumindest mal erwähnen kann.
Ja, die Filme werden uns nicht ausgehen. Ich werde dann wahrscheinlich noch über Atonement reden von Reed van Dyke. Aber ja, bis dahin, danke euch beiden. Ciao.
Sehr gerne. Bis dann.